Ja, wir starten in einer Serie, die heisst «Giganten von den grössten Lernen». Ich weiss nicht, ob ihr wisst, wer das der grösste Mensch war, den man so ein bisschen kennt, der im Guinness-Buch der Rekord steht. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, das ist der Robert Wadlow, so heisst er. Ich habe ein Bild mitgebracht von ihm. Ja, ein Bild mitgebracht. Das ist der Robert Wadlow. Der hat nicht so lange gelebt. Er hatte eine Krankheit. Aufgrund dieser Krankheit ist er so gross geworden. Aber er ist aufgrund dieser Krankheit auch schon mit 22 verstorben. Er ist 2,72 Meter gross geworden. Seine Armspannweite, also so, wenn er so gemacht hat, 2,88 Meter, also noch etwas mehr. Er war etwa 200 Kilogramm schwer. Und er ist nicht nur der grösste gemessene Mensch, sondern er hat auch die grösste Hand von allen, die bisher gemessen worden sind. 32,3 cm, das ist etwa so viel. Und er hat die grössten Füße, 47 cm. Das entspricht etwa der Schuhgröße 76. Also wenn wir sagen, wir haben das Thema Giganten, wir wollen von den Grössten lernen, wenn wir von ihm etwas lernen. Es gibt noch einen grösseren. Und zwar wird uns in der Bibel berichtet vom Goliath. Der David kämpfte gegen den Goliath. Und vom Goliath steht in der Bibel, er ist 6 Ellen und 1 Spanne gross gewesen. Ellen ist Ellbogen ja, bis da vorne, bis zum Handgelenk. Und eine Spanne ist etwa so. Und jetzt ist es noch schwierig zu sagen, Ellen sind nicht überall gleich lang. Aber schon nur, wenn man das kleinste Ellenmaß nimmt, war der Goliath mindestens 3 Meter gross gewesen. Also noch grösser. Ein mächtiger Krieger. Wahrscheinlich war er etwa doppelt so gross gewesen wie seine Gegner. Wie der Durchschnitt von den Leuten, die damals gelebt haben. Sein Panzer allein, den er getragen hat, 60 Kilogramm schwer. Hat er mögen tragen. Seine Speerspitze, die man hier so sieht. Etwa 7 Kilogramm schwer. Wenn wir sagen, wir wollen von den Grössten lernen, Gigant, meinen wir den Goliath? Auch nicht, das ist zwar in der Bibel. Meine Mutter die hat immer einen guten Satz gesagt, als ich so meinen Wachstumsschub hatte und mich immer gefreut habe, wenn ich wieder ein paar Zentimeter grösser geworden bin, hat sie gesagt, das ist gar nicht Grösse, das ist nur die Länge, die zunimmt. Ja, mittlerweile ist sie kleiner, ja. Aber es hat ja etwas Wahres, oder? Die Grösse von einem Menschen, von einer Person, die drückt sich nicht in der Länge aus, sondern in etwas ganz anderem. Die Grösse von diesen Giganten, die wir in dieser Serie anschauen wollen, die drückt sich nicht aus, weil das irgendwelche Übermenschen gewesen sind. Nicht, weil das Menschen gewesen sind, die irgendwie keine Angst hatten vor einem grossen Elefant, der vor ihnen steht und auf den zugerannt sind und den erleidet haben. Es geht nicht um solche Giganten, sondern es geht um andere Giganten. Giganten im Glauben. Wir wollen verschiedene Personen anschauen. Und wir wollen miteinander den Abel anschauen, das ist heute. Wir wollen aber auch miteinander Noah, Abraham, Mose und Rahab anschauen. Das sind so die Namen. Und wir wollen schauen, was haben die Personen erlebt, was haben sie gemacht, dass sie zu Giganten, dass man sie als Giganten kann bezeichnen kann, Giganten vom Glauben. Ein Grund ist, weil sie in der Bibel erwähnt sind. Und zwar alle sehr kompakt miteinander. Im Hebräerbrief 11, dort ist so eine Galerie von Giganten. Und ich möchte einfach mal zuerst zum Start den Anfang von dem Kapitel 11 vorlesen. Weil die Überschrift von dem Abschnitt, der erste Punkt, den wir lernen von diesen Giganten, ist: Glauben heisst Vertrauen. Und wir lesen Vers 1, genau, nochmal eins weiter: 1 bis 3 Mal. Da heisst es: Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Wow, was für eine Definition von Glauben. Es ist Vertrauen auf das, wo man hofft, dass es passiert, dass es sich erfüllen wird. Es ist ein Überzeugtsein davon, von etwas, wo man nicht sieht. Also wenn man von Glauben redet, gewisse von uns oder so in Gesprächen bezeichnen wir uns ja auch so, dass wir gläubig sind, wir glauben an Jesus. Bedeutet das nicht, dass wir einfach in unserem Kopf innen die Stimme haben, wo sagt, ich glaube, oder dass wir das einfach nur mit dem Kopf können. Sondern Glauben, das heisst Vertrauen. Und Vertrauen ist nicht etwas, wo sich einfach nur in einem Hirn abspielen kann. Sondern Vertrauen ist etwas, wo unser ganzes Leben betrifft. Wenn du sagst, du vertraust deiner Frau, dass sie dir treu ist, dann drückt sich das nicht nur in deinen Gedanken aus, sondern auch in deinem Handeln. Du lässt deine Frau Sachen machen, weil du ihr vertraust. Du sagst ihr vielleicht, dass sie vertraust. Du machst Wort. Und darum heisst Glauben immer Vertrauen. Bei diesen Giganten, da können wir wirklich viel lernen davon. Und die Giganten, bei denen ist alles etwas, die haben das alles durchgemacht. Und wir sehen das beim Abel. Jetzt kannst du mal den nächsten Vers noch bringen. Ah nein, das ist noch die Frage. Warum ist es denn so wichtig, dass man glaubt, dass man Gott vertraut. Dass man das nicht nur sagt, sondern dass man das Vertrauen auch lebt mit ihm. In der Beziehung sind. Dass wir es aussprechen, dass auch unsere Emotionen dabei sind. Und das ist gerade ein paar Vers weiter, im Vers 6. Die sagt die Bibel, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Also es sind nicht unsere Handlungen, die retten. Es ist nicht unser Denken, das uns rettet. Nicht das, was wir sagen, ist das, was Gott gefällt. Sondern das Vertrauen auf ihn. Das Vertrauen darauf, dass er wirklich da ist. Dass er wirklich der ist, der es gut meint mit uns. Der einen Weg geschaffen hat, damit wir mit ihm in Beziehung sein können. Das ist das, was Gott gefällt. Und das hat natürlich alles andere dann zur Folge, dass wir gut über ihn denken. Dass wir ihm alles geben, was wir haben. Und jetzt gehen wir weiter zum Abel. Der Abel wird als erster erwähnt in dieser Liste, in dem Hebräer 11. Im Vers 4, dort heißt es, einfach mal im Vers 4b. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Also obwohl der Abel tot ist, redet er immer noch zu uns. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel du mit dem Namen Abel überhaupt kannst anfangen. Und jetzt meine Frage mal in die Runde. Was wüsstet ihr vom Abel, über den Abel, sag mal. Schafhirt? Bruder vom Kain, ja? Mörder. Schauen wir denn noch? Von ihm ist das Opfer angenommen worden, sehr gut. Der Kain hat ihn umgebracht, genau. Abel hat Gott nicht wirklich gekannt. Mhm. Aber es ist so, viel mehr wissen wir eigentlich vom Abel nicht. Also die Bibel sagt uns, der Abel redet immer noch zu uns, Aber es ist kein einziges Wort von ihm überliefert, das er gesagt hat in der Bibel. Aber es gibt die Geschichte. Abel, von Kain und Abel. Und die Geschichte, die ist ja nicht nur unter Christen bekannt, unter Gläubigen, unter denen, die vertrauen, sondern sie ist auch sonst bekannt. Und wir befinden uns ganz am Anfang von der Menschengeschichte. Und einfach mal, um da so ein bisschen die richtige Stimmung, ins richtige Verhältnis zu kommen, hole ich mal da ein bisschen aus. Und zwar hat Gott ja den Menschen geschaffen, Adam und Eva. Und er hat sie in den Garten Eden gesetzt. Und der Garten Eden, das war nicht einfach nur ein Ort, wo ein schöner Garten war, so wie bei uns ein schöner Park in Bad Ragaz oder so. Also das war es auch, es war ein schöner Garten. Aber es war vor allem der Ort, wo auch Gott gewohnt hat, wo Gott hat eine Beziehung haben mit den Menschen, wo er hat eine Gemeinschaft haben, ganz eng. Und der Garten, der war aussen zu, das war ein beschützter Rahmen. Und Adam und Eva, die haben mit ihm dort gelebt, bis sie den ersten Punkt, den wir vorher angeschaut haben, oder? Glaube ist Vertrauen, bis sie Gott nicht mehr vertraut haben. Gott hat ihnen gesagt, von dem Baum, von diesen Früchten, wenn ihr von denen esst, dann kommt es nicht gut. Und sie haben Gott nicht vertraut und sie sind aus dem Garten vertrieben worden. Sie müssen rausgehen, das war ihre Strafe gewesen. Und jetzt, das, was ich jetzt lese, das ist quasi das Erste, was dann passiert, nachdem sie nicht mehr in dieser engen Verbindung mit Gott gewesen sind. Im 1. Mose 4, dort steht, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Also das Erste, was sie machen, sie vermehren sich. Der erste Sohn, der Kain, der Erstgeborene. Und wir merken in dem Namen, da sind auch schon Erwartungen drin. Im Kapitel vorher sagt Gott zu der Eva, schau, dein Nachkommen, der wird den Kopf von der Schlange zertreten. Er wird eigentlich den Teufel zerstören. Das ist im 1. Mose 3, Vers 15, sagt er das. Und Theologen sagen, das ist der erste Hinweis auf das Evangelium, auf den Messias, der wird kommen. Und Eva hat also jetzt einen Sohn, einen Nachkommen bekommen und nennt ihn Kain. Und Kain heisst so viel wie erworben. Also das Wort wertvoll spielt in ihm mit. Denn mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Das sagt sie. Und sie wünscht sich, wahrscheinlich wünscht sie sich sehr, dass er der ist, wo dieser Schlange den Kopf zertritt, dass sie wieder in die Gemeinschaft kann kommen. Dann Vers 2. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Also viel ein einfacherer Satz. Später hat sie noch einen zweiten Sohn auf die Welt gebracht und hat ihn Abel genannt. Und Abel, das Wort, das kann man auch wieder übersetzen und es bedeutet so viel wie Atem oder Hauch. Und es ist das gleiche Wort im Buch Prediger. Da wird mehrmals gesagt, das Leben ist ein Hauch. Oder das Leben ist ein Hauch von nichts. Also wir sehen da schon, die Eva, der eine Sohn nennt sie Kain, erworben, überkommen. Und der andere Sohn nennt sie nichts. Die Erwartungen, die da sind. Jetzt geht die Geschichte weiter. Vers 2, der zweite Teil. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Das sind die Prüfe, die beiden angenommen haben. Und es gibt Leute, die sagen, ja, jetzt der Streit, der jetzt ausbricht zwischen Kain und dem Abel, da geht es eigentlich gar nicht um die zwei Söhne, sondern geht es viel um die zwei Prüfe. Oder? Das ist jetzt Menschheitsgeschichte, die da passiert, die da will dargestellt werden. Wo sie sagen, die Bevölkerung wandelt sich dort von Bauern, die nur Früchte angesetzt haben, zu Menschen, die eben auch mit Fleisch anfangen Tiere züchten, Tiere grösser werden. Und die, die das gemacht haben, die sind quasi reicher geworden und die haben sich durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass es so ist. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, bei diesem Streit, da gewinnt der Abel darum, oder bei diesen Prüfen, da ist der Abel darum der Bessere, weil Jesus, der ja später kommt, der ist ja auch ist der gute Hirt gewesen, oder? Und der Abel war der Hirt gewesen, und darum war er der gewesen, den richtigen Beruf gemacht hat. Ich glaube, eine andere Wahrheit ist wahr. Und zwar gibt Gott am Adam den Auftrag, beide Aufträge. Er gibt ihm den Auftrag, das Land zu befruchten, zu beleben. Und er gibt ihm den Auftrag, das Land also zu vermehren, sonst fruchtbar zu sein. Also es sind beide Aufträge, die Adam bekommen hat. Und darum würde ich sagen, da geht es nicht darum, dass die Berufe irgendwie unterschiedlich gewertet sind, Bauer und Schafhirte. Es ist wie wenn ein Vater einen Betrieb hat, oder eben zwei Betriebe, das eine eine Metzgerei und das andere ein Gemüsestand. Und der eine Sohn arbeitet dann in der Metzgerei mit und der andere beim Gemüsestand. Das ist beides gleich wichtig. Also jetzt kommen wir zum Kern. Jetzt kommen wir zum Text, der vorne eingeblendet ist. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Der erste Punkt, den wir eben von den Giganten lernen können, war, Glauben heisst Vertrauen. Der zweite Punkt, den wir lernen können, ist, Gott verdient unser Bestes. Ich habe mit dieser Geschichte lang ein Problem gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das so gelesen hast, oder auch jetzt, wenn du es wieder gehört hast, das sind zwei Brüder. Wir haben es vorher festgehalten, eigentlich einen gleichwertigen Beruf. Beide bringen das Opfer. Und Gott, das eine nimmt er an und das andere nicht. Warum? Das ist doch nicht gerecht, oder? Dass Gott einfach das eine Opfer annimmt und das andere nicht. Und auch hier gibt es wieder drei mögliche Antworten. Wobei ich sage nur eine, ist wirklich wahr. Eine mögliche Antwort, die häufig gegeben wird, ist einfach, ja, das hat einfach mit Gottes Erwählung zu tun. Gott ist souverän. Und er sieht die beiden, wie sie ihr Opfer machen. Und beim Abel sagt er, hey, cool gemacht, dich wähle ich aus, das ist gut. Und beim anderen sagt er, ja, dich wähle ich nicht aus. Aber das Problem mit dieser Auslegung ist, der Kain hat wirklich einen Fehler gemacht. Es ist nicht so, dass das Opfer gleichwertig gewesen wäre. Und darum kann das nicht sein. Die zweite Möglichkeit, und das ist die am meisten verbreitet ist in der christlichen Theologie, die wo man sich meistens erzählt, ist, dass es um ein Sühnopfer gegangen ist. Also, dass es darum gegangen ist, dass sie Sünde gemacht haben und jetzt quasi haben sie gereinigt werden von ihren Sünden. Und darum haben sie ein Opfer gebracht. Und der Abel, der hat dabei ein Opfer gebracht, wo Blut geflossen ist. In dem Sinn war er Mörder, dass er das Lamm umgebracht hat. Und dann ist das Blut geflossen. Und das ist quasi das Bild auf Jesus, das sich später auch hergegeben hat. Und durch das Blut von Jesus können wir ja rein werden. Und einfach weil es darum ist das Opfer vom Abel bei Gott angenommen worden. Und weil der Kain einfach nur Früchte gebracht hat, ist sein Opfer nicht angenommen worden. Und dort gibt es aber auch wieder ein Problem. Ich glaube, es geht bei diesen beiden Opfern nicht um ein Sühnopfer. Es geht nicht darum, dass Sünden gewaschen werden müssen. Warum? Wir sind da in den ersten 5 Büchern Mose, wo der Mose geschrieben hat. Und der Mose, der hat ja schon alle Gesetze und alles bekommen. Abel und Kain, die haben noch gar nichts gehabt. Aber wenn jetzt der Mose, der das geschrieben hat, der hat das Wort, der hat das Wort Mencha gebraucht. Mencha, das bedeutet so viel wie Geschenk, wie Anerkennung oder wie Hingabe, etwas hergeben. Aber es gibt in den ersten 5 Büchern Mose ein anderes Wort für ein Sühnopfer, das ist Chatat. Und das Wort ist da nicht gebraucht, sondern es geht eben um ein Geschenk. Mencha, das ist das Wort. Und es macht ja auch Sinn, dass wenn der Kain Bauer ist und er Früchte als Gewinn hat von seiner Arbeit, dass er Früchte hergibt. Und dass wenn der Abel Schafhirte ist und quasi junge Schöf das Resultat von seiner Arbeit sind, dass er Schöf gibt. Das ist wie, wenn ich Metzger wäre und meiner Frau möchte Freude machen, dann ist es ja völlig normal, dass ich schönes, saftiges Steak mit heimnehme und ihr so eine Freude mache. Ja, ich verstehe, was ich meine. Die dritte Möglichkeit, auf die gehen wir jetzt ein bisschen genauer ein. Der Vers 3 fängt an, nach einiger Zeit. Und das bedeutet so viel wie am Ende von einer Zeit. Und das deutet darauf hin, dass der Kain sein Opfer am Ende von der Ernte gebracht hat. Also wir haben da einen zeitlichen Aspekt. Und beim Abel lesen wir das auch im Vers 4. Das heisst nämlich, Abel opferte ihm von den Erstgeborenen. Haben wir auch einen zeitlichen Aspekt, aber er macht es genau umgekehrt. Also er bringt nicht am Ende von seiner Ernte etwas, sondern das Erste, was er hat, die Erstgeborenen. Das bringt er Gott. Und außerdem steht da beim Abel auch noch, nicht nur die erstgeborenen Lämmer, sondern und von ihrem Fett. Und auch das Fett, das kann man wieder auf 2 Arten verstehen. Entweder kann man verstehen, dass er die besten Teile vom Lamm genommen hat und das geopfert hat. Oder, dass er seine Herden angeschaut hat, seine neuen Lämmer. Und von diesen 10, nehmen wir an, von diesen 10 Lämmern, die er hatte, hat er die besten 7 oder so hat er rausgenommen. Also hat einfach das Beste gegeben. Das ist mit dem Fett gemeint. Und wieso nimmt jetzt Gott das Opfer vom Abel an und das vom Kain nicht? Weil eigentlich der Kain bringt sein Opfer zuerst. Vers 3, kommt zuerst der Kain. Es ist nicht so, dass er gesehen hat, der Abel opfert etwas und Gott hat das angenommen und er macht jetzt etwas nachher. Es war seine eigene Entscheidung, dass er Gott etwas geben will. Und wir lesen da ja auch im Vers 5, wo er gesehen hat, dass sein Opfer nicht angenommen worden ist und das vom Abel schon. Ist er verrückt worden und er blickte grimmig zu Boden. Also das ist sehr bildlich umschrieben. Wahrscheinlich hat er auch noch gestampft. Am Boden geschaut, das war verrückt gewesen. Und das zeigt doch, dass es eigentlich schon um etwas gegangen ist. Er hätte schon gern gehabt, dass Gott sein Opfer auch annimmt. Das ist nicht einfach so lapidar, sondern ein einfaches Opfer, ein billiges Opfer. Warum hat Gott sein Opfer abgelehnt und das vom Abel angenommen? Und ich glaube, da gibt es wieder 3 Gründe. Er hat das Opfer vom Abel angenommen, weil der Abel das Erste gegeben hat, weil er das Beste gegeben hat und weil er es aus Glauben gegeben hat. Das Erste, das Beste und aus Glauben. Wir haben vorher schon gesehen, da ist ein zeitlicher Aspekt. Der Kain, der bringt sein Opfer am Ende der Ernte und der Abel, er bringt es am Anfang von dem, was er überkommt. Er bringt die Erstgeborenen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass der eine schneller war als der andere, sondern es kommt etwas zum Ausdruck in dem Innen. Es kommt Leidenschaft zum Ausdruck. Der Abel, der bekommt etwas über. Und das Erste, was ihm in den Sinn kommt, ist zu sagen, hey, das will ich Gott geben. Hergeben. Ihm zum Dank, ihm Danke sagen. Er ist quasi wie jemand, der im Sommer ein Geschenk postet für jemanden an Weihnachten und ihm dann am liebsten schon das Geschenk geben würde. Ich meine, klar, das geht nicht, weil Weihnachten erst an Weihnachten ist. Aber manchmal haben wir noch den Wunsch, dass wenn wir etwas jemandem eine Freude machen wollen, dass wir es gerade sofort geben wollen. Und so ist die Leidenschaft, die Freude da vom Abel, wo er die Gabe bekommt von Gott, dass es das Erste gibt. Gerade sofort. Und das zeigt, wie unglaublich leidenschaftlich das sein Herz war für Gott. Wie parat er auch war, an Gott zu denken. Der Kain, der hat dafür gewartet bis zum Schluss. Am Schluss der Ernte. Zuerst geschaut, dass das ihm gut geht und dann am Schluss hat er dann noch etwas Gott gegeben. Hat Gott ein Opfer gegeben, ja. Hat ein Geschenk gemacht. Aber das ist wie ein Freund, der dir ein Geschenk 5 Tage nach deinem Geburtstag schenkt, ohne gute Begründung. Das heisst, der denkst du vielleicht auch zuerst, sagen du es vielleicht nicht. Aber denken du es vielleicht, ja, jetzt hat er schon ein Geschenk geschenkt, aber meint es wirklich so ernst mit dem Geschenk, dass es jetzt erst 5 Tage später gibt? Wir haben uns ja vorher schon gesehen, er hätte es ja auch vorher geben können. Meine Frage an dich. Wir haben vorher ganz viele Lieder gesungen vom Dank. Die Lin hat davon erzählt, was sie ihr bewegt hat, wo sie eine halbe Stunde nur gedankt hat. Gibst du das Erste, ist das Erste, was dir einfällt, wenn du etwas überkommst, dass du Gott Danke sagst, dass du ihm etwas hergibst, dass du ihm deine Zeit opferst, für das, was du überkommst. Ist er das Erste, wo du daran denkst in dem Moment? Oder nicht? Wir sehen beim Abel aber auch, dass er nicht nur das Erste gegeben hat, sondern auch das Beste. Der Abel hat nicht einfach nur irgendein Geschenk gegeben, sondern er hat Gott das Beste gegeben. Das Beste, was er bekommen hat, das Beste, was er hatte. Und so ist er durch seine Herde gegangen, er hat seine Schöfe, seine Lämmchen angeschaut. Und er hat nicht zurückgehalten. Sondern er hat wirklich geschaut, welches hat die dicksten Oberschenkel? Welches hat den schönsten Bauch? Und er hat die Lämmer genommen. Und hat die Lämmer hergegeben. Er hat sich gefragt, was wird Gott am besten gefallen von dem, was ich habe. Und der Kain dagegen, der hat gewartet bis zum Schluss. Der hat die besten Früchte, hat er schon für sich allein gegessen. Das Korn, wo schön knackig war, hat er selber gebraucht. Und dann am Schluss hat er noch etwas übrig gehabt, am Ende der Ernte, quasi noch die Reste. Die hat er dann zu Gott gebracht. Und hat sie ihm gegeben. Ein bisschen ist das wie, ich habe sehr gerne Pizza. Und wir haben es in diesem Frühjahr entdeckt, Pizza selber zu machen. Mit einem eigenen Teig. Da haben wir einen Pizzastein, den wir in den Ofen reinlegen. Dann haben wir selber bestreichen mit Tomaten, mit Mozzarella, mit Salami drauf und Schinken, habe ich sehr gern. Und so eine frische Pizza, selber gemacht, frisch aus dem Ofen sozusagen, knusprigen, dünnen Boden und dann so reinbeissen. Ah, das ist schon etwas Herrliches. Und jemand, der so eine Pizza macht, der meint es gut mit dir. Etwa so ist das, was der Abel gemacht hat für Gott. Er hat das Beste rausgesucht. Das, was der Kain gemacht hat, das ist mehr Tiefkühlpizza, die er vor einer Woche gebacken hat. Und dann hat er 7/8 gegessen, ist noch 1/8 übrig geblieben. Hat er dann den Kühlschrank da, eine Woche lang darin aufbewahrt, die Mikrowelle da aufgewärmt und dann der so vorne hergestellt. Eine Person, die das macht, ja, die hat nicht das Beste für dich parat. Einverstanden. So eine labrige, in der Mikrowelle aufgewärmte Tiefkühlpizza. Und meine Frage an dich: Gibst du das Beste, was du hast, gibst du das Gott? Gibst du das Beste von deiner Zeit, von deinen Fähigkeiten? Gibst du das Gott? Oder sagst du, ja, Gott hat schon Platz in meinem Leben, aber so ein bisschen am Rand, oder? So kurz vor dem Einschlafen, wenn ich sowieso schon müde bin, dort habe ich noch ein bisschen Zeit für Gott. Oder sagst du, nein, ich gebe mein Bestes, gebe ich Gott. Hast du dein Geld, quasi, wenn man so will, die Möglichkeiten, die durch das Geld kommen, gibst du das für Gott, gibst du das Beste für Gott? Oder sparst du das Beste für dich? Denkst du überhaupt, dass Gott das Beste von dir verdient hat? Dass er das zu gut hat? Oder ist das überhaupt nicht ein Gedanke, der dir je einmal gekommen ist? Das Dritte, was wir sehen, der Abel, der hat aus Glauben sein Opfer dargebracht. Wir lesen das im Hebräer 11,4. Habe ich eine Folie? Und damit schließt sich der Kreis langsam wieder. Wir sind im Hebräer 11, wo wir ja gestartet sind, wo die Galerie ist von den Giganten. Und im Vers 4 heißt es über den Abel: Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Der Abel, der hat am Anfang sein Opfer gegeben und er hat das Beste gegeben. Und er hat es darum aus Glauben gegeben, weil, wenn du das Beste gibst, und das gerade am Anfang von dir, der Abel hat keine Garantie gehabt, dass seine Schafe wieder so gute Lämme werden werfen. Er hat keine Garantie gehabt, dass er mit dem Rest, den er noch übrig hatte, kann leben. Sondern er hat es aus Glauben gemacht. Im Vertrauen darauf, dass Gott ihn versorgt. Dass Gott ihm all das gibt, was er braucht. Der Kain dagegen, der hat es umgekehrt gemacht. Er hat zuerst zu sich selber geschaut. Er hat zuerst selber die Früchte gegessen. Und am Schluss das, was noch übrig war, gegeben. Das, was der Kain gemacht hat, das braucht kein Glauben. Darum ist er da auch nicht aufgeführt. Darum ist ihm sein Opfer auch nicht angenommen worden. Aber das vom Abel, das hat Gott angenommen, weil es aus Glauben passiert ist. Gott hat dein Beste verdient. Bist du bereit, dein Beste zu geben? Auch in Situationen, wo du denkst, eigentlich hätte ich Besseres zu tun, oder eigentlich würde ich lieber etwas anderes machen. Oder wo du denkst, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich andere Sachen gar nicht machen, wo auch noch schön wären. Oder wo vielleicht sogar nötig wären. Machst du Schritt im Glauben? Vertraust du Gott so, dass er es gut führen kann, auch wenn du ihm dein Bestes gibst? Oder behaltest du immer etwas zurück für dich und einfach das, was am Schluss noch übrig ist, das kommt Gott über? Es geht also nicht ums Herz. Nein, ich muss anders sagen. Es geht nicht um den Beruf, den die beiden hatten. Bauer oder Schafhirt. Es geht auch nicht um die Menge, die sie gebracht haben. Das wird manchmal auch noch gesagt, oder? Der Kain hat wahrscheinlich einfach nur so 2-3 Früchte gehabt. Und der Abel hat fast seine ganzen Lämmer geopfert. Nein, um das geht es auch nicht. Sondern es geht ums Herz, das dahinter ist. So, jetzt habe ich es richtig gesagt, he? Ich habe ein gutes Zitat gelesen und ich möchte euch das vorlesen. Also hört mal gut drauf. Kain wollte moralisch korrekt sein. Er brachte ein Opfer. Aber er wollte das geben, was er selber wollte und nicht das, was Gott wert war. Ich lese es nochmal. Kain wollte moralisch korrekt sein. Er brachte ein Opfer. Aber er wollte das geben, was er selber wollte und nicht das, was Gott wert war. Das ist die Stellung vom Kain gewesen. Und die Stellung vom Abel genau umgekehrt. Und weißt du was? Wenn du etwas machst für Gott, sei das hier in den Gottesdienst kommen, sei das die Kids-Time mitschaffen, sei das daheim beten, Gott schaut nicht zuerst auf das, was du hergibst, auf das Geschenk, sondern er schaut zuerst aufs Herz. Er prüft nicht, was ist in dieser Verpackung drin, die wir ihm jetzt hergeben. Sondern er prüft, was in unseren Herzen ist, mit welcher Einstellung wir es hergeben. Wir können Gott nicht täuschen. Wir können ihn nicht reinlegen. Wir können ihm nicht sagen, aber ich bin jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst gekommen. Es ist entscheidend, mit welchem Herz wir kommen. Gott schaut immer zuerst das Herz an. Giganten, das ist der Titel von unserer Serie. Giganten von der grössten Lernen. Und wir haben erst gestartet und ihr merkt, wie tief das geht. Und ich freue mich darauf, dass wir auch von den anderen Giganten können lernen, was es heisst zu glauben. Weil ja, vom Abel ist nicht mehr überliefert, als das, was wir jetzt angeschaut haben. Vom Abel wissen wir nicht mehr. Ausser jetzt den Mord, den haben wir ein bisschen auf der Seite gelassen, dass er umgebracht worden ist. Aber das ist das, was der Abel ausgemacht hat. Das ist das, was vom Abel in Erinnerung ist. Dass er, obwohl nie etwas gestanden ist davon oder gesagt ist davon, dass sie ein Opfer bringen müssen, dass er Gott etwas hat wollen geben. Und das zeigt, dass er vertraut. Wenn ich die nächste Folie habe, genau. Das ist quasi, ich habe jetzt hier den Abel angeschrieben, als Gigant. Und vom Abel können wir lernen, erstens, ist noch etwas? Glauben heisst Vertrauen. Glauben heisst nicht einfach nur sagen, ich glaube oder ich bin gläubig. Sondern Glauben heisst im Vertrauen zu leben. Und wir können Gott nicht bis ins Letzte beweisen. Es gibt sehr gute Hinweise. Aber wir können niemandem sagen, so, jetzt musst du an Gott glauben, ich habe dir alle Beweise gebracht. Sondern es ist ein Vertrauen auf etwas, was man nicht sieht. Aber ein festes Vertrauen. Eine Hoffnung, dass etwas in Erfüllung geht, wo wir jetzt noch nicht sehen. Und das lernen wir beim Abel. Glauben heisst Vertrauen. Und Wir lernen vom Ablauf, dass Gott uns das Beste verdient hat. Und das Beste im Sinn vom Ersten. Er soll unser erster Gedanke sein, wenn wir am Morgen aufstehen. Er soll der Erste sein, wo wir daran denken, wenn wir so viel Gutes bekommen. Wenn wir so viel Gutes erleben. Und er soll das Beste von uns bekommen. Auch unsere Emotionen zum Beispiel. Wenn wir sagen, Gott hat das Beste verdient, gibst du für deine Emotionen das Beste, was du hast? Die Freude, die Liebe? Oder kommt Gott nur das Gestürm ab? Dort, wo dir etwas fehlt, dort, wo dir andere Menschen auf die Füße stehen. Gott will alles und Gott hat das Beste verdient von dir. Und machst es du aus Glauben? Bist du bereit, das alles auch zu geben, auch wenn es dir vielleicht nachher sogar schlechter geht? Einfach, wenn du nicht weißt, wie kommt es raus? Bist du bereit, dein Leben, dein Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen? Ich möchte jetzt gerne beten. Und nach dem Gebet einfach eine Minute Stille, wo ihr könnt überlegen könnt. Und ich möchte dich herausfordern, dass wenn du sagst, ja, könnte sein, dass da irgendwo ein Defizit ist, dann mach doch eine Notiz in deiner Agenda. Vielleicht am Montag oder morgen, dass du nochmal herhockst, nochmal den Abel als den Gigant anschaust und er ist im Glauben. Und dass du nochmal anschaust, was könnte das für dich heissen? Also, wenn du das Gefühl hast, es ist dran, dann mach dir die Notiz, Agenda, entweder in schriftlicher Form oder das Handy, kann man sich ja einen Termin machen, der dann auch noch vibriert. Ich tue noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt auf dieser Erde, dass wir nicht einfach so drauf los leben müssen, sondern dass du uns Vorbilder gegeben hast. Vorbilder im Glauben, die ja, schon lang auch vor uns gelebt haben und die viel weniger über dich gewusst haben, als wir heute können wissen und können erfahren. Und trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dem, sind sie solche Giganten, weil sie in dieser Situation ihr Vertrauen ganz auf dich gesetzt haben. Danke für das Beispiel vom Abel, das wir jetzt heute Morgen anschauen durften. Und wir durften erkennen, was es bedeutet, dir das Beste zu geben, was wir haben. Das Erste, das Beste und aus Glauben. Wenn wir dir, aus dem heraus, wenn wir dir Danke sagen. Schenke uns jetzt eine Zeit, wo, ja, wo du zu uns reden darfst, wo du zu uns darfst wirken. Und bist du der, der an uns arbeitet, an unserem Herz. Wo unser Herz immer näher zu dir führt. Immer mehr ins Vertrauen zu dir. Weil Glauben heisst, dir vertrauen. Das ganze Leben auf dich zu setzen.